Und zwar bei dem Thema einer und 8 Milliarden oder doch nur eine Kopie. Das hat mich in der letzten Zeit sehr stark beschäftigt und diese Frage hat mir Gott aufs Herz gelegt. Die Frage ist, bin ich einzigartig? Bin ich einer unter 8 Millionen, unter 8 Milliarden circa, sind wir 8 Milliarden Menschen auf der Erde? Hast du dir diese Frage denn schon irgendwie mal gestellt? Nein? Ja? Irgendwie ist der Hall noch immer da. Genau. Ich denke, über diese Frage könnte man Bücher schreiben und Bücher sind bestimmt darüber auch schon mal geschrieben worden. Und es ist eine sehr wichtige Frage für sich persönlich. Für was lebe ich? Warum bin ich geboren? Warum bin ich auf der Welt? Oder lebe ich so wie irgendeiner von euch? Lebe ich so wie, weiß ich nicht, wie der Lasso? Lebe ich so wie der Sammy? Wer bin ich? Und die Frage, die dazu passt, ist, warum bist du auf der Welt? Und vielleicht hast du dir diese Frage schon mal gestellt. Es hat etwas mit Identität zu tun. Ich möchte aber heute keine Predigt über Identität machen, so wie der Lasso es öfters das tut. Nur tut, genau. Nee, aber die Frage ist, warum stehst du morgen auf? Warum fährst du morgens bei mir nach Frankfurt? Warum gehst du ins Büro, kommst abends wieder, gehst schlafen und stehst morgens wieder auf? Warum? Und über diese Frage hab ich lange nachgedacht. Und einer der schlauesten Menschen hat dazu Folgendes gesagt. Theo, einfach bei mir im Mikro das Gate anmachen, dann ist es weg. Und zwar, lasst uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun. Prediger 12, 13. Und zwar war das König Salomo, der das gesagt hatte. Aber wie soll das aussehen, habe ich mich dann gefragt. Gott fürchten, bei fürchten hat man immer die Assoziation, sieht das aus, im Zimmer eingekauert oder. Was assoziiert ihr mit Gott fürchten? Jeden Tag vielleicht im Zimmer sein, sitzen, die einen ja, die anderen nein, die anderen feiern. Aber das ist da nicht so greifbar für mich gewesen, warum ich auf der Welt bin. Und als ich weiter nachgedacht habe, fiel mir ein Film ein. Und zwar Per Anhalter durch die Galaxie. Ich weiß nicht, ob einer von euch diesen Film kennt. Und zwar geht es in diesem Film darum, dass Menschen auch nach der Antwort des Sinn des Lebens suchen und dafür sogar einen Computer bauen, der ganz lange rechnet, um den Sinn des Lebens zu errechnen. Und als sie diesen Computer gefunden haben, hat der Computer einfach die Zahl 42 angezeigt. Auch nicht sehr hilfreich. Aber ich habe darin wieder ernüchternd gemerkt, diese Antwort oder diese Fragestellung, warum bin ich auf der Welt, was ist der Sinn des Lebens, ist keine neue Frage, sondern das hatten viele Menschen schon, ob christlich oder auch nicht. Aber wenn man zum Beispiel in frommen christlichen Bereichen fragt, kommt man schnell zum Beispiel auf die Aussage, ja, du musst ein gottgefälliges Leben führen. Mega greifbar, oder? Lasso, du musst ein gottgefälliges Leben führen um den Sinn des Lebens. Aber ist das jetzt nur eine Floskel? Hat das mehr, was man fassen kann? Oder sagt man das nur als Christ, hey, so und so, gottgefälliges Leben und ja, das war's. Oder vielleicht Leben so wie ein Paulus? Leben wie Paulus, habe ich mir dann gedacht. Und dann bin ich im 2. Korinther 2 auf 25, 28 gestoßen. Dreimal wurde ich mit Stöcken geprügelt und einmal wurde ich gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich habe viele Reisen gemacht und kam durch mein eigenes Volk und durch fremde Nationen kam ich ins Gefahr durch meine Brüder. Wie oft ertrug ich Mühsal, Plagen, durchwachte ganze Nächte. Ich litt Hunger, Durst, ertrug alle möglichen Entbehrungen. Ich fror und ich hatte noch genug anzuziehen. Und zudem kommt noch das, dass täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Will ich so sein wie Paulus? Wer wurde denn von euch schon mal dreimal mit Stöcken verprügelt, gesteinigt? Okay, der eine und der andere hat schon mal Hunger erlebt. In unseren breiten Kreisen ist es nicht oft der Fall, aber manchmal ist es so. Uns geht es sehr gut hier. Durst haben wir auch manchmal, besonders nach dem Sport vielleicht. Aber um was geht es hier? Muss ich so sein wie Paulus? Muss ich, um den Sinn des Lebens, um ein Christ zu sein, mit Stöcken geschlagen werden, Hunger leiden und alles, was hier aufgezählt wird? Dazu gibt es zum Beispiel auch positive Beispiele auf der nächsten Folie. Der Noah, in Hebräer 11 steht das, durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Heißt das, mein Sinn des Lebens ist es, eine Arche zu bauen? Ich weiß es nicht. Gott hat es mir bis heute noch nicht offenbart, ob ich eine Arche bauen soll oder nicht. Vielleicht Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen. Da kommen wir schon ein bisschen näher. Ich komme aus Marburg, bin nach Babenhausen gezogen. Ich kenne nicht viele Menschen, die von Marburg nach Babenhausen gezogen sind, aber wir haben als Familie die Entscheidung getroffen, ganz bewusst nach Babenhausen zu ziehen, weil wir Gott danach gefragt haben. Da kam es schon ein bisschen näher, aber als ich mich dann weiter durchgelesen habe, steht da zum Beispiel, Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Ist das bei mir der Fall? Weiß ich nicht. Aber wenn man weiter in der Bibel nachschaut, wird oft von Nachahmer gesprochen. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer, sagt Paulus. Seid Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Und hier ist der Knackpunkt. Hierbei geht es nicht um irgendwelche Werdegänge, dass ich so bin wie Paulus und mit Stöcken erschlagen werde oder was auch immer. Sondern Nachahmer zu sein. Nachahmer zu sein heißt Eigenschaften nachahmen. Das heißt Glaube, den Wandel, wenn er den Maßstäben der Bibel entspricht, den Eifer und die Hingabe zu haben, Leidensbereitschaft oder die Liebe. Das hatte zum Beispiel alles Paulus. Und er wurde trotzdem mit Stöcken geschlagen. Ich bis heute noch nicht. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Das Gute an Eigenschaften, ich bin Wissenschaftler und ich bewerte immer, kann man das irgendwie messen? Und ich finde an Eigenschaften, die sind schon so ein wenig messbar. Man kann schauen, bin ich liebevoll, habe ich Glauben, bin ich leidensbereit? Da kann ich abwägen, da habe ich noch vielleicht Verbesserungspotenzial oder das habe ich gar nicht. Aber es hat keinen Sinn, so zu sein, wie man nicht ist und nicht sein möchte. Und wer Nachahmer Jesu Christi sein möchte, wird sich mit den Eigenschaften von Christus auseinandersetzen, wie zum Beispiel der Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Glaube, Selbstbeherrschung und so weiter. Und hierbei ist das Wichtigste herauszufinden, was ich bin, aber auch insbesondere das herauszufinden, was ich nicht bin. Das sind zwei Fragen. Und wenn ich werden möchte, was ich bin, dann muss ich mich auch mit dem falschen Ichs auseinandersetzen, die den Platz meines wahren Ichs einnehmen wollen. Und da habe ich gedacht, welche falschen Ichs habe ich denn? Und ich habe sie mal als Rivalen benannt. Der erste Rivale. Nicht ein Rivale Nummer 3, ist noch ein bisschen zu früh. Genau, der erste Rivale, so tun als ob. Und zwar hat Gott dich geschaffen, du selbst zu sein. Am Ende deines Lebens wird Gott dich nicht fragen, warum du nicht Mose, warum du nicht Esther, warum du nicht Paulus, warum du nicht Petrus, warum du nicht Max, Sabine, Thomas, Rahel. Das müsste ich eigentlich alle aufzählen, um niemanden auf die Füße zu treten, aber ich bleibe mal bis hierhin. Der wird dich nicht fragen, warum du nicht so bist. Er wird dich fragen, warum bist du nicht du? Er wird dich nicht fragen, warum du nicht so bist wie dein Ehepartner oder deine beste oder beste Freundin. Er wird dich fragen, warum du nicht dein eigenes Leben gelebt hast, das er dich bestimmt hat. Gott hat uns nicht dazu erschaffen, uns Gott hat uns dazu erschaffen, uns an unserem Leben zu erfreuen. Kennt ihr das, so Unterhaltung mit Personen, die einfach, wenn man sich mit diesen Personen unterhält, es einem die ganze Zeit zeigen müssen, wie toll sie sind? Anscheinend erlasst du schon. Und zwar bei solchen Personen ist es für mich auch immer schwer, wenn man sich mit ihnen unterhält, sagen sie, ach schau mal, ich kenne diesen Unternehmer. Als ich mit dem gesprochen habe, hat er erst die richtige Spur gekriegt und sein Unternehmen läuft mal. Oder er sagt, der Pastor, er ist erst durch mich zum Glauben gekommen. Viele erfolgreiche Menschen wurden durch ihn beeinflusst. Und erzählt ihr die ganze Zeit, was für ein Knaller er ist. Boah, wie anstrengend, oder? Aber sind wir nicht manchmal auch so? So tun, als sei man jemand anderes, vielleicht an sich an Erfolgen von anderen messen? Und wisst ihr was? Ich glaube, deshalb sind wir meistens in der Woche so geschafft. Weil so tun, als ob und als jemand anderes zu sein, ist harte Arbeit. Vielleicht kennt ihr das bei einem Bewerbungsgespräch. Ihr geht in die Firma, ins Unternehmen und zeigt euch natürlich von der besten Seite. Habt eine Krawatte an, die ihr natürlich jeden Tag trägt und ein Sakko und was alles dazu gehört, um einfach euch von eurer besten Seite zu zeigen und einfach zu imponieren. Oder First Date. Man trifft sich mit einem Partner und die Männer wollen dann ihre Brust raushängen lassen, vielleicht einen auf Macker tun oder ähnliches. Und nach dem Vorstellungsgespräch, wie auch nach dem Date, kommt man nach Hause aufs Sofa und denkt sich, für die Woche bin ich erstmal geschafft. Aber welche Erleichterung ist es doch, wenn wir nicht so tun müssten, als beten wir mehr, als wir wirklich beten. Oder als kennen wir die Bibel besser, als wir sie wirklich besser kennen. Oder als wir demütiger sind, als wir wirklich demütig sind. Denn eigentlich ist das egal. Gott kennt dich, Gott kennt mich. Ihm kann man nichts vorspielen. Er kennt dein Herz und er weiß sowieso, wer du bist. Und beim zweiten Rivalen ist mir falsche Erwartungen an sich selbst in den Sinn gekommen. Und wer sich mit anderen vergleicht, behindert sein eigenes geistliches Wachstum. Kennst du das vielleicht, jemand dir von seiner Liebe Gott, von seiner Liebe mit Gott erzählt und nehmen wir mal an, du bist eine Mutter mit 3 Kindern oder vielleicht alleinerziehender Vater, wie auch immer, und erzählt dir, morgens früh steht er immer auf, 1 Stunde und hat stille Zeit mit Gott. Du hörst dir das an und sagst, wenn ich überhaupt mal 1 Stunde Zeit für mich hätte neben den Kindern, wäre das schon mal gut. Aber trotzdem fängst du mal an und versuchst es und merkst, für dich ist das sehr anstrengend. Du gibst auf, hast Schuldgefühle und denkst vielleicht, wie ist denn mein christliches Leben, weil ich mich mit dem vergleiche. Es ist eine Parallele im Fitnessstudio. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, trainierst und siehst, da kommt so ein richtig breiter Kerle zu dir, neben dich, setzt sich hin, zieht 1-mal, 2-mal, du guckst dir an, guckst deine Gewichte an und denkst dir, das kann ich doch auch. Und ziehst und merkst einfach, irgendwie klappt das nicht. Und dann, was passiert dann? Hast keine Lust mehr aufs Fitnessstudio, brichst alles ab, wirst dick, kündigst und hast 2 Jahre umsonst Mitgliedsbeiträge gezahlt. Machen wir das im geistigen Leben auch so? Aber zurückzukommen auf die Familie, kann es nicht sein, dass die Mutter in der Erziehung und in der Liebe für ihre Kinder oder der Vater genauso einen geistigen Dienst tut? Und kann es vielleicht sein, dass die ultrafromme Person, die morgens 1 Stunde früher aufsteht, um stille Zeit mit Gott für sich, mit sich selber zu haben, seine Kinder und seine Familie vernachlässigt? Man weiß es nicht. Ich denke aber, diese Fragen, die muss man sich gar nicht stellen, wenn man sich nicht mit anderen vergleicht. Oft will man so sein, was man gar nicht ist und sein sollte. Man hält über Jahre an Idealvorstellungen von etwas fest, wie man zu sein scheinen sollte. Und irgendwann komme ich an den Punkt, und ich hoffe, man kapiert es vorher, dass man einer Idealvorstellung hinterherheuchelt und begreift es dann, oder man kommt an den Punkt, wo sein eigenes Leben zusammenbricht oder das Glaubensleben. Und das wünscht man zum Beispiel keinem. Und dann schreit man zu Gott, hey, übernimm du das Steuer. Und dann passiert etwas sehr Spektakuläres, denn es stirbt etwas. Und was stirbt an diesem Tag? An diesem Tag stirbt zum Beispiel, und zwar dein falsches Ich. Eine Verpflichtung, die du an dich selber und die du auch an Gott gestellt hast. Verpflichten und verbindlich sein sind wichtige Worte. Reich, geistiges Wachstum. Doch Gott möchte nicht, dass du ihm nur deshalb gehorchst, weil du dich dazu verpflichtet fühlst, obwohl du es gar nicht bist oder auf dem Herzen hast. Und wer frei sein möchte, muss sterben. Niemand ist freier wie ein Toter. Jesus sprach oft davon, dass wir unser Ego begraben sollen. Und ich denke, da muss ich auch bei mir noch mal einige Gräber schaufeln, um da noch ein paar Egos und was auch immer zu begraben, damit ich werde, wer ich überhaupt bin. Es ist nämlich ein Prozess. Der dritte Rivale, den ich euch heute mitgebracht habe, ist der Rivale der falschen Erwartung anderer. Jede Person, Institution, die in irgendeiner Weise ein Teil deines Lebens ist, hat Erwartungen an dich. Ist dir das bewusst? Dein Chef möchte, dass du produktiver bist. Das Fitnessstudio möchte, dass du fitter bist. Die Bank möchte, dass du mehr Schulden machst. Der Fernsehsender möchte, dass du mehr Fernseh schaust. Das Restaurant möchte, dass du mehr isst und Geld ausgibst. Jeder hat einen Plan für dich. Ist mega, oder? Die würden gerne das Ich herstellen, was ich aber jedoch nicht bin. Und wenn ich mein Leben lang versuche, jenes Ich zu werden, werde ich nie frei sein. Niemand kann dir sagen, auf welche Weise du dich genau ändern sollst, weil es außer Gott auch niemand weiß. Auch selbst du kannst nicht sagen, wie du dich verändern sollst. Du hast dich nicht selbst geschaffen. Im Universum gibt es nur einen, der vollkommen in der Lage ist, das ist Gott. Er hat keine Hintergedanken. Er will nicht dein Geld oder was auch immer. Er hat keine unbefriedigten Bedürfnisse, die du stillen musst. Gott hilft dir in jedem Augenblick, zur besten Version deiner selbst zu werden. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsrivalen Nummer 4, nur die Regeln befolgen. Und zwar ist dabei das Haupthindernis im geistlichen Wachstum, liegt darin, dass die meisten Personen, dass die geistige Reife gleichbedeutend mit der möglichst exakten Befolgung biblischer Regeln verbinden. Oder? Wie seht ihr das? Dabei ist es aber kein Wunder, wenn man überhaupt gar keinen Bock hat, geistig zu wachsen, weil das Befolgen von Regeln, von Protokollen, ist sehr ermüdend. Und wer es glaubt, Gott ging es darum, dass wir hübsch eine Unmenge an Regeln zu befolgen haben, für denen wird geistliches Wachstum immer eine Pflicht und kein Herzensanliegen sein. Paulus sagt im Galaterbrief 3,12, dass Regeln nicht nach dem Glauben fragen, sondern dass auch aus Regeln weitere Regeln entstehen. Und wenn ich so lebe, hat das zur Folge, dass ich ein regelversessener, verlangenabtötender, bibellesend, Gefühle verneinender, selbstgerechter Christ werde, der sich selbst nicht treu ist. Hört sich sehr hart an, aber es ist so, weil ich nicht Christus nachfolge mit Herzen, sondern nur Regeln befolge. Denn der Buchstabe tötet und der Geist schenkt Leben. 2. Korinther 3,16. Es ist ein riesiger Unterschied, ob wir die Regeln befolgen oder Jesus nachfolgen. Denn die Regeln kann ich auch aus falscherer innerer Haltung befolgen. Und Jesus hat nicht gesagt, ich komme, damit ihr die Regeln befolgt. Sondern was hat Jesus gesagt? Ich bringe Leben und das im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Und wenn wir im geistigen Wachstum, in unserem geistlichen Leben, wenn wir das als einen gottgeführten Prozess sehen, dann brechen wir nicht in Panik aus, wenn ich zum Beispiel zu dir jetzt sage, Sabine, wie sieht denn dein geistiges Leben aus? Habe ich da Schweißperlen auf der, diese Frage ist gleichbedeutend wie, und wie oft liest du die Bibel? Kriegt man schon langsam Muffensausen. Und wenn wir durch Regeln neigen wir genau in solchen Momenten zu sagen, nicht so gut. Der letzte Rivale ist die Stagnation, Rivale Nummer 5. Was heißt denn das? Stagnation bedeutet, dass jemand zwar bestimmte Fähigkeiten besitzt, allerdings keinen Sinn darin sieht, diese auch einzusetzen. Man könnte es auch Trägheit des Herzens benennen, wo man sich am Leben nicht mehr erfreuen kann. Wenn man jung hat, und sagt man immer, die Jungen haben viele Träume. Und genau das hat sich ein Schriftsteller genommen und hat mal ein Experiment gemacht. Er ist nämlich in den Kindergarten gegangen, hat mal kleinen Kindern gefragt, wer ist hier alles ein Künstler? Da haben alle ihre Hände gehoben. Dann ist er weitergegangen. Dritte Klasse, wer ist denn hier alles ein Künstler? Da haben nur noch die Hälfte die Hände gehoben. Dann ist er zu den 12-Jährigen gegangen und hat gesagt, wer ist denn hier ein Künstler? Da war schon fast keiner. Seht ihr, wohin das führt? Mit der Zeit merken viele, dass es schwierig ist oder zu lange dauert, das zu werden, was man eigentlich ja aber schon ist. Wenn das Projekt geistliches Wachstum wenn wir das Projekt geistiges Wachstum aufgeben und nicht mehr den Sinn und Zweck unseres Lebens sehen, dann stagnieren wir. Wir leben nicht, sondern wir überleben Tag zu Tag. Und genau dieser Kreislauf, diesen müssen wir durchbrechen. Oft sagt man dazu auch Teufelskreis oder was auch immer. Auf der nächsten Folie, das ist nämlich zusammengefasst, ob es tun als ob, falsche Erwartungen an sich selbst, falsche Erwartungen anderer, nur die Regeln oder die Stagnation ist, haben wir meistens diesen Prozess, dass wir große Anstrengungen haben, erschöpft sind, aufgeben, ein schlechtes Gewissen und aus diesem schlechten Gewissen versuchen wir uns wieder anzustrengen. Regeln zu befolgen, so zu sein wie andere Menschen, was wir sowieso nicht hinbekommen oder was auch immer. Und genau aus diesem Aspekt müssen wir herausbrechen und das kann nur mit Gottes Hilfe geschehen. Und bei dem Ganzen habe ich immer ein Vers verinnerlicht im Herzen, so rum. Und der Vers ist aus Sprüche 16, Vers 9. Ein Mensch kann seinen Weg planen, seine Schritte aber lenkt der Herr. Und ich würde euch einfach auch diesen Vers ans Herz legen, wenn du morgens aufstehst, wenn du abends einschläfst. Das ist so in meinem, ich will euch jetzt du musst das ja so und so machen, Ding an die Hand geben, aber ich habe gemerkt, hey Gott, egal welche Sorgen ich habe, du lenkst den Weg. Und vielleicht hast du, als du das Thema vielleicht gelesen hast, gedacht, ach cool, eine To-Do-Liste bekomme ich heute, kann ich alles aufschreiben, nach Hause gehen, tschakke, abgehakt, mit 99 kann ich dann zu Jesus oder wie auch immer. Aber da muss ich dich enttäuschen, für dein individuelles Leben, was jeder Einzelne von euch hier führt, habe ich leider keine To-Do-Liste, für meins selbst auch nicht. Ich würde sie gerne haben, wenn jemand für mich hat, dann einmal bitte melden. Aber der Einzige, der es weiß und hat, ist Gott. Und der lenkt deine Schritte. Aber was ich dir geben kann, sind einige Tipps, die mir auch Gott aufs Herz gelegt hat dabei. Und der erste Tipp ist, wage es, die Zielrichtung deines Betens zu verändern. Heißt das, die Bitte, Gott möchte mir den richtigen Platz zeigen, dir den richtigen Platz zeigen, hat manchmal was ganz anderes hinter sich. Denn diese Bitte überdeckt oft das ursprüngliche Thema, nämlich eine Not, irgendwelcher Streit, was auch immer. Oder dass man selbst nicht weiß, wo man seine Stärken oder seine Schwächen hat. Es erschwert es auch, Gottes Führung zu erkennen, denn ohne Klarheit über seine eigenen Gaben und Wünsche fehlt der innere Bezugspunkt dazu, um die von Gott geschenkten Möglichkeiten auch einordnen zu können. Gott kann dir vielleicht mehrere Türen aufmachen und du bewertest das, weil du überhaupt keine Ahnung hast oder Angst davor hast, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Kann ich das überhaupt? Weiß ich nicht. Alle würden bei mir, weil ich ein Informatiker bin, der Max kann gut mit Computern. Ich weiß, ich auch. Das weiß ich auch. Ich weiß aber auch, was ich nicht kann. Zum Beispiel Schlagzeug spielen. Deswegen spiele ich auch nicht im Lobpreis. So ein bisschen geht, aber beim Takt bin ich mir dann immer unsicher. Oder irgendwelche Sachen auszuformulieren, bin ich auch nicht gut. Und fragt euch mal selber, was kann ich oder was kann ich auch nicht? Sei dir klar, wer du bist. Und der zweite Tipp ist, lass dir Zeit. Zwar habe Mut, Dinge auszuprobieren, von denen du oder deine Familie vermutet, dass sie dir Freude machen oder deine Fähigkeiten entsprechen können. Gottes Wort sagt dazu, bittet, so wird euch gegeben. Und er fährt fort, suchet, so werdet ihr finden. Matthäus 7, Vers 7. Aber vergesst nicht, die beiden Sachen gehören zusammen. Suchen braucht Zeit. Suchen kann auch anstrengend sein, beinhaltet vielleicht sogar einen Fehlgriff, einen vergeblichen Versuch. Doch unsere Suche ist mit Gott geborgen und er wird uns finden lassen, weil beides zusammen verknüpft ist. Wer sucht, der findet. Und der dritte und letzte Punkt, Tipp, ist, berge dich in Gottes Trost. Ich kann dir sagen, Gott geht mit. Oft stehen Möglichkeiten vor dir, A oder B oder C oder D. Es lässt sich nicht bewerten, das eine ist gut oder schlecht, es ist einfach nur anders. Und wer dann von sich fordert, für sein Ich in 20 Jahren schon jetzt eine Entscheidung zu treffen, wird klar überfordert sein, denn er versucht in diesem Punkt einfach an Gottes Position zu gehen. Denn wir Menschen können nicht unser ganzes Leben überschauen. Zu viele Faktoren und Variablen spielen dort eine Rolle, die wir einfach nicht im Griff haben. Morgen kann ich hier sein, morgen kann ich schon tot sein. Meine Pläne für die 20 Jahre sind hin. Aber ich weiß, ich bin bei Jesus. Darum ist das Wissen, dass Gott einen Plan für mich hat, dass Gott einen Plan für dich hat, ein Trost. Denn er hält uns in seiner Hand. Und für dich ist es die Aufgabe, nicht von Tag zu überleben, sondern zu leben und Gott zu fragen, was ist denn dein Plan für mein Leben? Durch Eigenschaften kann ich mich formen, aber keiner kann dir sagen, Lasso, in zwei Jahren predigst du in Osnabrück und bist dort der Gemeindeleiter. Kann dir niemand sagen. Gott führt dich den ganzen Lebensweg. Aber, jetzt lachen sie, wer weiß, wenn wir uns in zwei Jahren nicht sehen, sag Bescheid, dann komme ich nach Osnabrück. Eins hat uns aber Jesus gesagt und das trifft für jeden von uns zu. Und zwar schreibt er das, ist es geschrieben in Matthäus 28, 19 bis 20. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Gott ist mit dir. Und da steht nicht drinne, darum geht ihr Pastoren zu allen Völkern, geht ihr Gemeindeältesten zu allen Völkern, sondern da steht, geht ihr alle. Das beinhaltet, hey, ich zeige mal die Liebe, die ich in meinem persönlichen Leben erfahren habe durch Jesus, Menschen, die ich auf der Straße treffe, meiner Familie, die das vielleicht auch noch gar nicht kennen, Bedürftigen, Freunden, Arbeitskollegen, wen auch immer. Hierbei geht es nicht, dass hier unterschieden wird, sondern es sind alle Völker gemeint. Und zu allen Völkern gehört ihr wie auch ich. Und hierbei ist es schade, wenn einer Gottes Liebe einfach nicht hört, was Gott für einen, was Jesus für einen am Kreuz getan hat, dass Jesus für unsere Schuld, für die Trennung von Menschen zu Gott einfach das am Kreuz gelitten hat, gestorben ist, auferstanden ist, zu Rechten Gottes sitzt und lebt. Und dass diese Liebe alle Menschen erfahren sollen und dass uns von genau dieser Liebe uns nichts trennen kann. Amen. Jesus ist mit uns. Jesus ist mit dir und ich würde jetzt gern beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du sich danach sehnst, dass wir eine Herzensbeziehung zu dir haben, dass wir keine Marionetten, keine Kopien von anderen Menschen sind, dass wir Nachahmer Christi sind, dass wir an der Frucht des Heiligen Geistes wachsen, wir mit dir einen Prozess gehen in unserem Leben. Herr, hilf du uns darin, bei jedem individuell seinen Weg zu finden. Hilf du uns zu verinnerlichen, dass ich nicht spielen muss, dass ich ein befreit bin, dass ich kein Sklave bin, so wie wir das heute zu dir gesungen haben, Herr. So bitte ich dich einfach, dass du uns in unserem Herzen auch dieses Umdenken gibst, dass wir deine freien Kinder sind. Dass wir in dir die Kraft haben, dass wir uns nicht verstellen müssen oder irgendwelchen Sachen, die nicht von dir sind, hingeben müssen und was auch immer, Herr. So danke ich dir für mich, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und so bitte ich dich einfach, dass du unsere Leben veränderst, dass du uns eine innere Freiheit schenkst, dass wir wissen können, wir sind deine Kinder, wir sind befreit und wir gehören zu dir und müssen nichts vorspielen. Herr, erschlage du alle Rivalen, mit denen wir kämpfen müssen, Herr. Wir brauchen sie nicht, wir brauchen allein nur dich, Jesus. Und so bitte ich dich, Herr, dass du Menschen begegnest und ihnen einfach deine unermessliche Liebe zeigst, ins Herz legst, dass alle Erwartungen dieser Welt nichtig sind. Deine Liebe ist viel größer.